Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu unserer Kammwegstunde hier auf der Leipziger Buchmesse. Kammweg, das ist der Literaturpreis, der vom Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen vergeben wird. Wir haben heute drei Kammweg-Preisträger hier auf der Bühne, die mit ihrer Literatur die Stunde für Sie gestalten wollen. Sie haben Olaf Stellmecke schon gehört, zu meiner Linken Saskia Fischer und zu meiner Rechten Angela Kraus. Sie haben so etwa alle so ein Part von 15 Minuten, den wir heute hier mit Literatur praktisch angeboten füllen wollen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Es wird ganz unterhaltsam. Sie werden auch Olaf Stellmecke noch hören. Dazwischen, zwischen den Frauen. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Platz für einen Musiker. Was vereint praktisch diese drei, die Sie heute hören werden? Und zwar habe ich mir überlegt, das kam mir heute der Gedanke, dass alle drei nicht mehr in ihrem Geburtsort leben. Also für mich als Leipziger, der so sesshaft ist, ist das schon erstaunlich. Aber ich denke, jeder hat auf seine Weise die Sesshaftigkeit neu entdeckt für sich. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird man, wie man im Erzgebirge sagt, vom Ahiesischen wahrscheinlich zum Hiesischen. Und da ist jetzt gleich die Frage, wer von Ihnen ist jetzt aus dem Erzgebirge, dass wir so ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Haben wir auch Erzgebirger dabei? Ja, wunderbar. Da haben wir ein gewisses kleines Heimspiel mit dem Preis. Ich hatte schon gesagt, was die drei vereint am Anfang. Das ist der Literaturpreis des Erzgebirges. Der wurde 2003, also für genau 15 Jahren, das erste Mal ausgeschrieben. Also es ist eine lange Zeit schon. Und wird jedes Jahr vergeben, und zwar immer unter einem anderen Modus. Einmal kann man also unveröffentlichte Lyrik einreichen, im nächsten Jahr unveröffentlichte Kurzgeschichten, zu denen meistens ein Thema vorgegeben wird. Und im dritten Jahr werden Bücher ausgezeichnet, die sich auf das Erzgebirge beziehen. Und die Jury hat dann das auszuwählen. Es ist natürlich so, dass bei der Ausschreibung auch eine Rolle spielt, erzgebirgische Mundart. Aber da muss ich sagen, sind die Angebote leider also nicht so groß. Nein, in diesem Jahr haben wir aber überhaupt keine Mundart eingereicht bekommen. Das ist insofern auch nicht einfach, weil wir haben einmal den Herrn Blechschmidt ausgezeichnet, der inzwischen nicht mehr lebt, aber der hat es eben verstanden, auf erzgebirgische Mundart richtige Prosa zu schreiben, die es mit seinem Leben zu tun hatte, mit der Nachkriegszeit. Und das kriegte damit eine unheimliche Färbung. Also das ist dann immer die Frage, was macht man aus der Mundart, ohne dass es so heimattümelnd wird. Und das ist nicht so einfach. Zu meiner Rechten hatte ich schon Angela Kraus vorgestellt. Sie ist in Leipzig zu Hause, in der Buchmessestadt und stammt aus Chemnitz und hat in Berlin gelebt und dann seit vielen, vielen Jahren jetzt hier Leipzig als ihre Heimat gefunden. Sesshaft, genau. Da haben wir das Wort wieder. Ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben. Das ist einmal das Wort, und das passt vielleicht auch ganz gut zur Heimat, das Wort Treue. Du hast 1999 in Graz ein Stadtschreiberstipendium bekommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass du 2011 einen Literaturpreis von Graz bekommen hast. Meine Frage ist jetzt, ist das Zufall oder ist das sozusagen auch ein gewisses Wachstum, das in den Jahren sind ja letztendlich doch über 10 Jahre der Verbindung, ist das so die Verbindung gehalten worden oder haben die sich für deine Werke interessiert oder war das sozusagen punktuell?
Also Diese Preisvergabe hatte eigentlich mit meinem Stadtschreiberamt die vielen Jahre vorher nichts zu tun.
Ein bisschen mehr.
Bitte? Ja, aber die Kollegen dort haben sicherlich meine Arbeit verfolgt und daraus ergab sich das. Aber für mich war die Verbindung eigentlich das Wichtigste. Denn dieses Jahr in Graz, das war kurz nach dem Mauerfall, das war gewissermaßen auch so der erste Eindruck von der anderen Welt hinter dem Vorhang für mich. Das Jahr in Graz war so prägend. Ich habe fast wie in der Kindheit jeden Menschen wie unter dem Mikroskop gesehen. Ich habe so viel am Menschen gesehen, weil ich so interessiert war, wie sind die denn auf der anderen Seite? Mhm. Und dass das ganz fest in mir verankert ist, diese Erlebnisse und Wahrnehmungen damals. Und als ich dann diesen Preis bekommen habe, habe ich mich riesig gefreut, weil habe ich gemerkt, also die Verbindung ist nicht nur einseitig, dass für mich Graz so etwas Bleibendes ist, sondern auch umgekehrt.
Es gibt ja auch eine ganz starke Autorenvereinigung in Graz, die ich kennengelernt habe. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein Phänomen, so eine im Literaturbetrieb.
Die hat ja eine große Tradition dort. Mhm. Ja. Ja, und ich meine, ich bin dann aus Graz wieder weggegangen, obwohl ein Jahr, da sind schon gewisse Haftungskräfte, werden da schon deutlich, aber hier war einfach mehr los zu dieser Zeit.
Als zweiten Schwerpunkt habe ich mir gedacht, dich zu fragen mit den Poetikvorlesungen. Du hast ja für die Frankfurter Vorlesungen praktisch diesen Kammwegpreis bekommen. Das war 2006. Pardon. Und du hast ja an verschiedenen anderen Stellen und Städten, auch in den USA, Vorlesungen oder Poetikvorlesungen gehalten, hast gewisse Themen gehabt. Was hat dich daran immer interessiert? War das auch so die Übersichtlichkeit, dass du jetzt nicht lange gebunden warst, dass du wusstest, du musst jetzt nicht eine Professur annehmen für längere Zeit? So, du warst gezielt auf eine Stadt, auf eine Universität und auf einen gewissen Zeitraum.
Ich folgte da ja immer einer Einladung. Mhm. Und ich habe da mit Studenten gearbeitet und die Vorlesungen dann, die gedruckten Vorlesungen, das ist was anderes.
Ja.
Es ist praktisch an den Unis, das war eine praktische Lehrtätigkeit. Aber das Essay-Schreiben für eine Poetikvorlesung, das zähle ich eigentlich zu meinem Schreiben überhaupt. Das hat eigentlich mit den Aufenthalten so wenig zu tun. Obwohl es natürlich manchmal auch mir die Studenten, zum Beispiel in St. Louis, habe ich ja auch eine geschrieben, da vor Augen standen. Die Erfahrungen flossen schon ein.
Es gibt also von dir diesen Essay, aus dem wir heute hören, die Gesamtliebe und die Einzelliebe. Und ich möchte einige Zeilen voranschicken, die ich sozusagen als Einladung lese, zu der Passage, die du vortragen wirst. In diesem Sommer besuchten die letzten Kurgäste das Radiumbad Oberschlema. Mehrere Monate bewegten sich innerhalb des kleinen Gebirgsortes 2000 Einwohner, 700 Umsiedler, 500 Kurgäste und 5000 Bergleute sowie eine nicht bekannte Zahl Angehöriger der sowjetischen Besatzungsmacht nebeneinander. Ich gebe dir jetzt das Wort.
Ja, das ist übrigens ein Zitat aus dem Dienst. Ich werde jetzt eine andere Passage lesen, aber ich habe die neulich auch wieder mal gelesen und ich dachte, so ist das mit Literatur. Man muss Jahrzehnte darüber vergehen lassen und dann kriegt das mal noch eine ganz andere Bedeutung, eine andere Tiefe, wenn sie geblieben ist. Und dieser Satz ist mir wirklich nahe gegangen. Das hat, als ich das 1986, als ich den Dienst geschrieben habe, über meinen Vater im Erzgebirge. Da ist mir dieses Phänomen, was da eigentlich nach dem Krieg los war, wer da alles versammelt war und wie die Leute das integrieren konnten. Ja, ich habe gestaunt, aber mehr auch nicht. Heute sieht man das noch ganz anders.
Aber diese Mengenverhältnisse eben.
Ja, die, ne? Mengenverhältnisse, mhm. Die Mengenverhältnisse. Und offenbar, damals, es gab eben nach dem Krieg überhaupt keine andere Wahl. Ich möchte Ihnen ein Stück aus den Poetikvorlesungen aus der ersten, die nennt sich die Pultscholle, damit ist das Erzgebirge gemeint, vorlesen. Und in der geht es im Wesentlichen darum, wie entsteht eigentlich, wie entsteht das Schreiben, wie entsteht der Gestaltungsimpuls und inwiefern ist Landschaft und das, was man auch in der Kindheit erlebt hat, dafür mit prägend. Und da war für mich eben ganz wesentlich das Erzgebirge prägend. Denn ich bin als ganz kleines Kind regelmäßig zu meinen Großeltern nach Schlema gefahren. Der erste Satz, die Suche danach, das Warten darauf, die Entscheidung dafür kann Jahre dauern. Der erste Satz, der auf den Leser trifft, diese Situation, ist vergleichbar mit jenen ersten Momenten einer Begegnung zwischen zwei Fremden, in denen sich alles Weitere entscheidet. Umgangssprachlich nennen wir es Chemie, was da stimmt oder auch nicht. Wir nennen es auch Wellenlänge. Schlagen wir ein Buch auf und lesen die ersten Sätze, so trifft uns eine bestimmte Wellenlänge. Ein Ton ist angeschlagen. Der Ton, in dem dieses Buch zu uns sprechen wird. Ob wir als Leser unser inneres Orchester auf diesen Ton abstimmen können, das entscheidet sich nach wenigen Sätzen. Tatsache ist, das Werk, das in den nächsten Stunden in unserem Inneren erklingt, ist eine Symphonie neuer, fremder und unserer eigenen Töne. Was aber bringt dieses bei Menschen wie bei Kunstwerken so schwer fassbare, dass wir Wellenlänge, Ausstrahlung, Ton, Stil nennen, hervor? Wie entstehen die Formen unserer inneren Welt? Wie kommunizieren sie mit denen der äußeren Welt, die zuerst da sind, in denen wir aufwachsen, in denen wir unsere eigenen entgegensetzen? In welchen Formen leben wir? In welchen Formen erleben wir? Wir sind am Ausgangspunkt des Lebens und des Schreibens, des Schöpferischen. Die Orientierungslosigkeit. Dieses mit Spannung, Angst, mit ungerichteter und auf alles gerichteter Geistesgegenwart verbundene Schweben im Ungestalteten. Das ist Anfang. Etwas ist um mich herum, ist außer mir noch da. Das andere, die Welt. Das Schweben im Ungestalteten. So etwa fängt es immer an. Erregung, Euphorie, Angst. Vor allem aber uneingeschränkte Geistesgegenwart. So fängt es an, dass ich und ringsum nichts, was benennbar wäre. Denn dazu müsste es eins haben, Form. Das Erzgebirge, in dessen Ausläufern ich geboren bin, als Gebirge wahrzunehmen, war mir durch frühzeitiges Reisen möglich. Ins Gebirge zu reisen, mit dem Dienstwagen meines Vaters, fünfjährig, die Beine auf dem Sitz neben dem Chauffeur gerade vorgestreckt, hieß kleine Erzgebirgsstädtchen zu durchfahren, deren Häuser nichts Offenes, Einladendes hatten, wie alle Häuser, die für lange Winter gebaut sind. Hügeliges, stetig ansteigendes Land, das immer wieder nach einer Kurve oder Anhöhe schön einsehbar war, ein weites Becken, Rapsfelder und gleich dahinter erneut hinauf. Das Hinauffahren ins Erzgebirge im EMW, der diese mit gerilltem Hartgummi belegten und silbern eingefassten Trittbretter hatte, die im auslaufenden Schwung die Wölbung der Radschutzbleche fortsetzten, Das Hinauffahren, das eine Stunde dauerte, war ein Vorankommen auf der Pultscholle. Ein allmähliches Steigen vom Flachland aufwärts. Nichts Dramatisches, Wechselhaftes, sondern ein ruhiges, erwartungsvolles Hinanbewegen, während der Chauffeur, Genosse Georgi, für mich Onkel Gorki, meine Reiselust anfeuerte. Erwartungsvoll, das ist die Pultscholle im Erleben. Die Zwickauer Mulde, die 4 Kilometer vor dem Ziel neben dem Wagen in einem 30 Meter tiefen Abgrund rauschte, war das Ende des ruhigen Vorankommens. Was ich mir aber nicht anmerken ließ, so sehr ich auch unseren Absturz fürchtete, indes Onkel Gorki lachend und rauchend das Lenkrad drehte. Dann war das Gebirge da. Eine Kette von Gipfeln, spitz zulaufend, die meisten, der größte aber, mit einem langen Plateau. Was Landschaft für die Formung eines Menschen bedeutet, ist so elementar, dass wir es meist nicht bemerken. Eben weil es die erste Großform ist, von der wir uns umgeben fühlen, umrahmt, eingeschlossen, begrenzt, hervorgehoben, in euphorischen Augenblicken gekrönt und in ausweglosen unterdrückt glauben. Die Landschaft als die Gestalt der Welt ist glücklichenfalls das große Nest, in das wir aus dem Kleinen überwechseln. Schlimmstenfalls die Fremde, die Wildnis, in die wir hinausgestoßen werden, in der wir der Behütung entwachsen. Die Entscheidung für Nest oder Wildnis, sei es urbane, soziale oder ästhetische, liegt in uns selbst, unserem psychischen Organisationsgrad. Man sagt, ein gut organisierter Mensch fühle sich auch in der Hölle wohl. Die Landschaft indes bleibt immer gleich innerhalb ihrer Gesetze. Die Landschaft kann normalerweise nicht weg, wie wir. Die Landschaft liegt da. Es waren mehrere spitz zulaufende Gipfel, steinerne, blaugraue Kegel, in denen sich kleine Rädchen drehten, auf jedem Gipfel eins und auf dem langgestreckten Gipfelplateau des größten Bergmassivs war ein barackenartiges Haus zu erkennen, etliche Leitungsmasten und trotz der riesigen Entfernung die Buchstaben auf einer langen Tafel. Vor uns stand das Erzgebirge. Jetzt begannen ein paar schöne Tage und Nächte bei meiner Großmutter. Lichtschlitten, die über die nächtliche Stubendecke fuhren, meine Füße an den Großmutterfüßen um die laue Wärmflasche geklammert, der Phosphorwinkel auf dem Uhrenglas glimmt, die mit Pechblende beladenen Kipper krachen die Talstraße herunter. Das Haus zittert, Uran strahlt. Leuchtet Uran? Der hohe Ton der Schlemer Luftschachtsirene spannt sich durch die Nacht. Ein unsichtbarer Faden, hart wie Diamant. Mein Herr, mein Heiland, aus dem kleinen, mageren, energischen Körper meiner Großmutter strömen Seufzer der Befriedigung. Sie reißen nicht ab. Der Wecker klingelt, sein mit Radiumstaub bezeichnetes Zifferblatt leuchtet. Meine Großmutter verschwand aus dem warmen Bett. Ich sah noch eine Weile ihre helle, nackten Körper im Dunkeln und hörte ihre lustvollen Seufzer vom Seiflappen erstickt, vom Kaffeeschlürfen unterbrochen. Ich war längst wieder eingeschlafen, als sie auf dem Weg zur Arbeit war, 2 Kilometer Fußweg hinauf zum Schacht 9. Um 6 begann ihre Schicht in der Kleiderausgabe. Sie war im Berg verschwunden und ich wartete auf sie, wendete kleine Schnitzfiguren hin und her, Bäume und Rehe aus Holz, das Gebirgspersonal, oh Gott, bestehend aus Förster, Jäger, Bergmann.
Soll ich aufhören? Nein, nein, nein.
In tranghaftem Schauen, Hören und Riechen, Tasten, die Formen der äußeren Welt fühlen, und dabei fühlen, ahnen, dass das Leben nicht eine Form hat, sondern eine Form anstrebt. Lange vor unserer Fähigkeit zur Formulierung mit Sprache zeigt sich diese Form im Ansatz, als Fragment. Natürlich zeigt sie sich nur, indem wir auch sie unbewusst suchen, die Figur unseres Lebens. Das freilich, diese Suche, die Frage an die Welt, welche Figur wir beide miteinander abgeben wollen, fällt im erwachsenen Menschen unterschiedlich dringlich auf. Als jungem Kind allerdings fühlt sie das ganze Dasein. Die Frage an die Welt, auf die die Antwort eine Form ist, die gefühlt werden muss. Mit dieser Fähigkeit des Kindes wären wir übrigens als Erwachsene mühelos und selbstverständlich mit Kunst vertraut, als spräche sie nicht in einer uns fremd gewordenen Sprache zu uns. Wer sich darauf versteht, Formen zu fühlen, dem eröffnet sich Sinn. Wer glaubt, Sinn erargumentieren zu können, dem bleiben Konstrukte. Als Kind ist man befähigt, aus jedem wahllos ergriffenen Stück Wirklichkeit Erkenntnis über sich selbst in der Welt zu gewinnen. Und zwar über das Fühlen der Formen, in denen es sich bewegt, von denen die Landschaft die größte ist. Ich möchte am Schluss noch ein Gedicht vorlesen aus meinem letzten Band, Eine Wiege. In der dunklen Jahreszeit, meine Vorfahren. Außer der Natur sind sie die einzigen, die nichts an Würde eingebüßt haben. Sie entfernen sich wie von einer Maschinerie getrieben, die neuerdings nach einer perfiden Formel beschleunigt, welche ohne unseren Einspruch eine andere ersetzt haben muss. Früher hatte ich noch eine Vorstellung vom Leben. Es ähnelte einem Regenbogen, im Winter einem Schwibbogen. Es war bevölkert von Menschen, die einander etwas zureichten. Menschen mit spiegelblanken, schiefgetretenen Schuhen. Eine Schar von Engeln schwebte über diesen Menschen, wo sie gingen und standen. Die Engel und die Menschen sahen einander gleich, wie Herr und Hund, nach Jahrhunderten der Gemeinschaft unter der Erde. Engel mit schweren, entschlossenen Kiefern, die in breiten Händen ein schlankes Licht trugen.
Vielen Dank, Angela Kraus. Es ist nicht so einfach in der Kulisse für Sie und für uns. Aber das ist eben Buchmesse live. Und live ist sozusagen das Stichwort für Olaf Stellmecke, bevor wir dann ein paar Worte wechseln. Ja, Olaf, ich würde dich bitten, dass du dich vielleicht mit dem Mikrofon, mit diesem Mal, begnügst. Ja. Du giltst als Frontmann der Gruppe Stellmecke. Mit zwei L und einem Ä. Und meine Frage ist, war das aus der Not geboren, dieser Name? Ich habe mich da eigentlich das noch nie gefragt, dass du dir gesagt hast, die nennen mich alle so, oder?
Nein, den habe ich mal auf einem Briefumschlag gefunden.
Also, der an dich interessiert war?
Genau. Und weil der Name immer anders geschrieben wird, habe ich diesen verwendet.
Also er schreibt dich mit einem L und mit einem E und dem, ne? Es ist ja ein Wunder, dass du nicht noch zwei Ks genommen hast.
Ich denke drüber nach.
Ja, du giltst sozusagen eigentlich immer als jemand, der von der Küste kommt. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass du gern an der Ostsee tourst. Aber eigentlich stammst du aus der Fernsehstadt Stassfurt.
Da hast bin ich geboren, da, ja. Ja, aufgewachsen in einem Dorf dort in der Nähe, also zwischen Rüben und Zwiebeln.
Zwischen Rüben, nicht Rügen, sondern Rüben,
Rüben
und Zwiebeln.
Zuckerrüben und...
Und hattest du mit dieser Stassfurt-Firma irgendwie zu tun?
Ja, mein Opa hat da gearbeitet.
Ah ja.
Ja. Deswegen haben wir auch immer einen Farbfernseher gehabt.
Schon frühzeitig.
Ja.
Also wart privilegiert.
Ja.
Du konntest dann die Welt schon bunt sehen.
Westen in Farbe.
Ah ja, das war also sozusagen dein Grunderlebnis dann.
Ja.
Du giltst ja sozusagen als Humorist, als Musiker, als ja, Kabarettist, als Autor. Wie organisierst du dein Leben, dass du sozusagen weißt, was du früh bist, wenn du aufstehst?
Heute Morgen bin ich aufgewacht, da war mein Enkel da war ich Opa. Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt viel Organisatorisches natürlich. Dann bin ich ein Verwalter meiner selbst und mache Schreibtischarbeit. Und zum kreativen Arbeiten bleibt sehr wenig Zeit, wenn man jetzt alles selber macht. Von der Werbung bis zu den Verträgen und so. Hm. Ja, aber wie definiere ich mich? Also morgen spiele ich zum Beispiel Theater, das ist wieder was ganz anderes.
Ja. Aber ist auch eine
das ist aber auch das Schöne, das Spannende daran, immer wieder neue Sachen machen zu können und immer mit anderen Leuten auch zu tun zu haben, ständig.
Du hast ja auch immer sehr gute Musiker um dich geschart.
Ja.
Ich denke da an einen besonderen Gitarristen, den ich genossen habe an deiner Seite.
Ja, ich habe eine Band, da ist ein Pianist dabei noch und ein Bläser, der also Klarinette und Saxophone spielt. Ja, und,
aber ich habe gerade vorhin mit jemandem gesprochen, der mir erklärt hat, wie schwierig es ist, mehrere Musiker irgendwo unterzubringen beim Veranstalter.
Ja, deshalb spiele ich meist in einer Duo-Variante, also zu zweit mit oder auch als Solist eben. Die Band-Variante wird sehr selten eingekauft, weil es halt wirklich Geld kostet.
Hm, aber für deine CD-Produktion gönnst du dir dann immer diesen Rahmen. Und 2016 ist deine CD Verité et Poésie auf die Bestenliste gekommen des Deutschen Schallplattenpreises.
Ja, sie war CD des Monats bei der Liederbestenliste, das stimmt. Und ein Titel ist auch auf Platz 2 der Liederbestenliste mal gekommen.
Und hat sich das kommerziell niedergeschlagen?
Ja, ich hatte dann CD-Bestellungen aus ganz Deutschland. Ja.
Das ist doch ein schönes Ergebnis.
Ja.
Wenn man das ins Deutsche übersetzt, heißt das ja Wahrheit und Poesie. Und man kann es natürlich auch im goethischen Sinne Dichtung und Wahrheit nennen. Ist jetzt meine Frage, bist du jetzt schon, weil du hast ja gerade das mit dem Opa gesagt, insofern rede ich jetzt nicht in Fettnäpfchen, bist du jetzt schon in der Altersweisheit, dass du sagst, du schreibst deine Autobiografie in Liedern?
Also, ja, die Lieder sind ja nicht generell nicht autobiografisch, sondern es ist Fiktion. Ja. Natürlich fließt da Erlebtes ein, aber im Grunde genommen erzähle ich Geschichten. Das macht mir viel mehr Spaß, als mein Leben nachzuerzählen. Genau.
Du hast ja praktisch auch den Preis 2005, den Comeback-Preis bekommen für dein Liedzyklus. Also jetzt nicht für einzelne Lieder, sondern für ein Liedprogramm. Und das Schöne war ja, das wusste ja niemand vorher, dass du eingekauft wurdest vom Veranstalter, um den Rahmen zu bilden der Auszeichnungsveranstaltung.
Ja.
Wie war das für dich dann?
Das war auch nicht einfach, weil natürlich es war für mich natürlich ein Vorteil gegenüber den anderen, die sich dort auch zeigen wollten und lesen wollten und dass ich dort sozusagen zu sehr präsent war. Das war für mich auch ein bisschen ein Problem. Ja.
Ja, wir hören dich am Schluss nochmal. Jetzt machen wir eine Zäsur. Wir hatten ja am Anfang die Geschichte bzw. die Erinnerung von Angela Kraus gehört. Vielleicht kriegen wir das hin, dass du auch gut zu verstehen bist. Ja, wunderbar. Und zwar, Saskia Fischer ist in diesem Bad Schlema geboren. Das sind ja auch so Dinge, wenn du dir das vorstellst, wenn jemand anders einen Text darüber schreibt, über deinen Geburtsort, den du aber relativ früh verlassen hast, also du bist ja dann in der Pubertät oder warst vielleicht schon darüber hinausgewachsen, nach Nordrhein-Westfalen mit deiner Familie gezogen, also noch vor der Maueröffnung. Und da habe ich mich immer gefragt, wie war das für dich so als junges Mädchen, sozusagen alles hinter dir zu lassen, deine Mitschüler, deine Nachbarn, deine Freunde und eben deine Heimat.
Ja, also das, wie du schon sagtest, vor dem Mauerfall waren wir ja als ausreisewillige Staatsfeinde. Das heißt, ich hatte gar keine Freunde mehr, die durften gar nichts mehr mit mir zu tun haben, die Mitschüler und Mitschülerinnen nicht. Ich war eigentlich ziemlich froh, den Laden verlassen zu dürfen. Also ich war 14,5. 1986, im Sommer sind wir ausgewiesen worden dann. Und ja, wie gesagt, das war dann eigentlich, waren wir alle froh, dass, oder meine Eltern auch für mich, dass ich dem nicht länger ausgesetzt war, diesen Schikanierungen.
Aber du hast dann in der Bundesrepublik studiert und bist dann aber auch wieder irgendwie ostwärts gekommen. Du lebst jetzt schon lange in Berlin. Und aber ins Erzgebirge selber, das war jetzt keine Option.
Naja, was soll man da arbeiten? Also ich habe keinen Beruf, den ich jetzt überall mit hinschleppen könnte. Also als Autorin ist das, ja, wäre das schon, das wäre schon gut. Aber es gibt ja noch andere Einkünfte. Und ich habe auch Familie. Und da hätte ich jetzt nicht einfach ins Erzgebirge zurückgehen können. Wobei ich Leipzig wirklich toll finde. Und vielleicht zieht es mich ja irgendwann doch mal wieder zurück, zumindest nach Sachsen.
Du hast 2008 für dein Gedichtband, der bei Suhrkamp erschienen ist, wo auch Angela Kraus veröffentlicht, Scharmützelwetter, den Preis der Gewerkschaft bekommen.
Verdi, ja.
Verdi. Also ich meine, ist ja trotzdem eine Gewerkschaft, auch wenn das sozusagen eine gehobene Gruppe ist oder Klientel. Aber mich frage ich doch, dann, also in mir entstand die Frage, wie gehen Gewerkschafter mit Lyrik um? Hast du da irgendwo ein Erlebnis?
Ich glaube, dass das dieser Verdi-Literaturpreis ist, glaube ich, vom VS, der ist ja Teil der Verdi-Gewerkschaft, also Schriftstellerverband ist Teil dessen. Und der wird, glaube ich, zweijährlich in verschiedenen Sparten vergeben. Und einmal ist halt Lyrik dran und einmal Prosa. Und es hat es gerade zeitlich angeboten, das mit der Veröffentlichung 2008, ich glaube 3 Jahre dürfen höchstens vergangen sein, bin ich also noch 2011
so reingerutscht.
Reingerutscht quasi als in Frage kommende Preisträgerin und die hatten sich dann dafür entschieden.
Sehr schön.
Ich bin aber kein Mitglied, nein. Das war also nicht Bedingung.
War nicht Bedingung. Du hast dann als Einzige vielleicht von den dreien dich auch bei diesen, ich hatte es ja am Eingang gesagt, diese drei praktisch Sparten, die es gibt für diesen Preis, unveröffentlichte Prosa, da hast du dich darum beworben und hast auch praktisch einen Förderpreis bekommen. Und das war ja dann auch der Stoff für deinen Roman Ostergewitter. Und das hat ja dann glücklicherweise auch geklappt, dass wir den auszeichnen konnten, dass der dann auch vorlag. Und aber du wirst heute was anderes lesen.
Ja, Ostergewitter ist 2012 veröffentlicht worden, ein Roman, auch im Suhrkamp Verlag. Und das wollte ich jetzt aber heute, 6 Jahre später,
genau, du wolltest
nicht unbedingt lesen.
Ja, da bin ich aber gespannt, was du uns mitgebracht hast. Du wolltest aus verschiedenen Anthologien, Lyrik und
kurze Prosa lesen. Also nichts, zwar veröffentlicht es, aber nicht als eigenständiger Band, noch nicht. Und ich lese zuerst anlässlich des Todes von Stephen Hawking 3 meiner Planetengedichte.
Suche ich das mal, dich zu unterstützen, tontechnisch?
Ich habe aber den Eindruck, dass, wenn ich sehr nah rangehe, man das ganz gut hört. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber
muss nicht sein.
Muss nicht sein, danke.
Ich kriege gerade einen Hinweis.
Eins dieser Gedichte, das erste, was ich lese, wird im Jahrbuch für Lyrik 2018, das erscheint im Mai, vertreten sein. Es heißt Tupan Patera Io Cassini Huygens 2000 Jupiter Flyby. Ich erläutere das kurz. Warum ist ein Gedicht, was übertitelt ist mit dem Jahr 2000 im Jahrbuch für Lyrik 2018. Cassini-Huygens war eine Mission zur Erforschung Saturns und 2000 flog sie an Jupiter vorbei und am 15. September vergangenen Jahres, das war ein Medienereignis, endete die Mission mit Eintritt der Sonde in die Saturnatmosphäre, sie verglühte dort. Und deswegen kommt dieses Gedicht, was schon ein bisschen älter ist, kriegt es wieder einen Bezug und ist im Jahrbuch der Lyrik vertreten. Während dieses Vorbeiflugs habe ich fantasiert, fängt Io, die ja eigentlich gar kein Mond ist, sondern eine mythologische Figur und sogenannte Geliebte von Jupiter bzw. Zeus, das muss ich Ihnen wahrscheinlich alles nicht erzählen, Sie sind ja auf einer Buchmesse und können bestimmt ein paar Dinge erinnern in der griechischen Mythologie. Aber Io wurde als Jungfrau von Jupiter bzw. Zeus entführt. Um die Entführung zu verbergen, wurde sie in eine Kuh verwandelt. Später schickte ihr Juno, die Frau, die Ehefrau Jupiters, gefährliche Bremsen auf den Leib, die sie verfolgten. Und unabhängig von der griechischen Mythologie hat Galilei die vier Monde des Jupiters als erster beschrieben, 1610. Und somit landete Io als Mond neben Jupiter. Und ich glaube nicht, mein persönlicher Eindruck ist, dass das immer Übersetzungsfehler sind, ob diese griechischen Jungfrauen oder Halbgötter, Halbgöttinnen verführt oder entführt wurden. Ich glaube, sie wurden entführt und nicht verführt. Aber es heißt immer, sie wäre die Geliebte gewesen von Zeus oder Jupiter. Und ich habe ihr ein Gedicht quasi angedichtet. Das lese ich jetzt. Und es ist eine Beschwerde. Tupan Patera, so heißt die Gegend auf Io, Cassini-Huygens, 2000, Jupiter Flyby. Scher dich, Schwergewicht, aufgeblasener Gott. Nichts Ärmeres unter der Sonne als dich. Und diese Sterngucker. Zuerst setzt Galilei mich als wiedergefundene Geliebte, als alte Beute dir vor. Dann benennen sie ihren Spähtrupp nach deinem Weib, diese herumschnüffelnde Wildsau. Ja, Juno kommt. Schauen, ob dein theatralisch rot geweintes Auge noch immer auf mich geworfen, die Bindung vielleicht schwächelt, deine Stromstöße von 5 Millionen Ampere. Ihre Genugtuung, mich von Strahlung zerfressen zu sehen, von Gezeiten gedehnt und gepresst, die Schönheit schwefelspuckender Akne gewichen, zu Füßen dir, alter Druckkochtopf, dampfender Brei. Irgendwann zerbrichst, zerbröselst du mich und ich falle als würzende Zutat in dich hinein. Und Juno beschwingt frühsommerlich, getarnt als Sonde, noch nicht gestartet und schon das Summen der Bremse in meinem Ohr. Klebt sie ihre Larven nun an den Rachen, in den Rachen des Alls? Von wegen ich Isis statt Kuh und erlöst. In wenigen Jahren erscheint sie, unendlich jovial, an Bord ihre Gans, deren fette Ironie ich den Hals umdrehen werde. Meine liebste Art, Rotation. Wahrscheinlich haben Sie schon rausgehört, dass diese Planetengedichte feministische Arbeiten sind, die die männliche Vormachtstellung thematisieren. Das Merkur-Gedicht geht darum, dass es auf dem Merkur einen Krater gibt, der heißt Pronté-Krater, nach den drei Schriftstellerinnen, den drei Pronté-Schwestern benannt. Das Problem damit, wie ich herausgefunden habe, oder worin ich ein Problem sehe als Frau, die Pronté-Schwestern haben Zeit ihres Lebens unter männlichem Pseudonym veröffentlichen müssen. Sie konnten nicht als Frauen schreiben. Auf dem Merkur, wir sind alle, die gesamte Topographie ist benannt worden, des Merkurs nach verschiedenen männlichen Künstlern. Man findet dort alle männlichen Künstlern, Berge, Schluchten, alle sind nach männlichen Künstlern benannt. Auf der Venus, alle nach weiblichen Künstlerinnen. Aber der Pronté-Krater befindet sich auf dem Merkur. Sie müssen also als einzige der Frauen dort unter den ganzen Kerlen verharren und können also wieder nicht Frauen sein. Das hat mich zu folgendem Gedicht inspiriert. Pronté-Krater, Merkur, Marina C., 1974. Unser Eisenhannes. Sollen wir ihn mit einem Sommertag vergleichen? 400 Grad Grelle, ein Viertel Erdjahr lang Picknick nach Art Silikat. Nichts Stürmisches hier passiert, Luftleere. In aller Stille reißt ein Meteorit Staub und Gestein empor, streut's, als sei's Mehl, strahlenförmig wie die Speichen eines Schirmgestells. Wir alten Krücken, Leidenschaft erfindend. Und er, sonnendevot, lässt sich zwischen Hochofen Tag und flüssig Stickstoffbehälter Nacht hin und her schieben. Den eifrigsten unter den solaren Umwerbern belohnt die Grande Dame örtlich mit 2 Lichtlöschvorgängen. Natürlich schmilzt er dahin, sein harter Kern vermutlich fluide. Doch warten wir auf Bodenproben, warten wir vergeblich. Niemand verausgabt sich, unsereins näher zu kommen. Was also überbringt nun dieser ausgebuhte Bote? Alles kartiert, sämtlichen Gipfeln und Klüften Namen gegeben. Alle männliche Künstler, wie wir. Auf Erden, wie im Himmel, Frauen im zum Schweigen verurteilten Raum. Okay, danke schön.
Ja, wir haben noch ein Lied für Sie von Olaf Stellmecke. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei Ihnen. Ich bedanke mich schon mal bei Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Zuhören hier in dieser Kulisse. Das ist nicht so einfach. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.